NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gontscher Mikrofon. Schönen guten Abend. Das ist doch eine Alltagswahrheit. Jeder hält sich für jünger, als er wirklich ist. Und Hand aufs Herz, wenn Sie Bekannte längere Zeit nicht mehr sehen, kommt Ihnen dann nicht auch ab und an der Gedanke, Mensch, ist der oder die aber alt geworden? Ums Alter geht es heute, aber eher um die augenzwinkernde Variante. Unser Thema heißt, von Jugendwahn und Stützstrümpfen, wie kann man stilvoll älter werden? Und wie immer ist Ihre Meinung sehr gefragt. Rufen Sie uns an unter 08000441777 oder mailen Sie uns unter ndr.de/redezeit. Fällt Ihnen das Älterwerden schwer oder ist das einfach der Lauf der Dinge? Versuchen Sie, sich jünger zu machen oder finden Sie das blöd? Was ist für Sie stilvoll altern und wie geht das eigentlich? Eine, die ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, ist Susanne Meyer. Sie ist Zeitredakteurin und ihr Buch heißt Die Kunst, stilvoll älter zu werden. Frau Meyer, jetzt bin ich gespannt. Was ist stilvoll altern?
Stilvoll altern ist ein Versuch. Sie haben ja jetzt den Titel des Buches nicht ganz genannt. Der Unterzeile heißt es ja Erfahrungen in der Vintage-Zone. Und die Erfahrungen in der Vintage-Zone, wobei Vintage heißt ein bisschen älter, ein bisschen angekrabbelt, in der Silhouette ein bisschen nachgeben, die ersten Erscheinungen. Mit diesen Erfahrungen umzugehen, erfordert, glaube ich, eine Kunst. Und ich habe das stilvoll genannt, weil ich es nicht würdevoll und Haltung nennen wollte, weil es schon alles wieder so orthopädisch und so moralisch oder so klingt. Das ist ein Versuch, wie Sie schon gesagt haben, augenzwinkernd oder mit ein bisschen Albernheit oder ein bisschen Überschuss oder ein bisschen Übermut mit diesen diversen Zumutungen, natürlich auch Versprechungen im gewissen Rahmen umzugehen, wenn man älter wird.
Vintage hat ja was ganz Hippes, also für junge Leute. Ist das ein Versuch, das umzudeuten für sich selber?
Naja, man ist natürlich Vintage. Man ist ja eigentlich das Original. Also diese jungen Dinger, die da auf Instagram in ihren Oma-Blüschen rumstratzen und irgendwie sagen, embrace my inner granny oder so, das sind natürlich die Kopien. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig, weil einerseits, man hat ja so ein kleines Verlusterlebnis, wenn so die ersten Falten kommen und das eine oder das andere, was man eigentlich nicht so gerne angucken mag. Und dass es dann sozusagen junge Leute gibt, die das auch noch kopieren und die das irgendwie cool finden. Das hilft einem natürlich auch so ein bisschen. Vintage ist ja ein Begriff, den kennt man aus dem Wein. Das ist irgendwie eine gute, abgehangene Lage. Man kennt das von Cocktailsesselchen. Die sind dann vielleicht so ein bisschen aufgemöbelt und ein bisschen schick und haben so einen Vintage-Charme der 50er Jahre. Das ist sozusagen eine Variante, damit umzugehen und zu sagen, okay, ist nicht mehr alles so nagelneu. Aber ich meine, nagelneu ist ja auch irgendwie nicht so cool, oder?
Grau ist das neue Blond, sage ich nur. Professor Insa Furken ist Entwicklungspsychologin und forscht seit Jahrzehnten über die Phänomene des Alterns. Frau Professor Furken, eine alte Frau, ein alter Mann vor 30 Jahren, das war ja was ganz anderes als ein alter Mensch heute oder ein alternder Mensch. Oder ja, Sie haben mir gesagt, eigentlich gibt es 3 Generationen des alten, alternden Menschen. Wie sehen die denn aus?
Also ich würde sagen, vor 30 Jahren da hat eigentlich eine Wende angefangen. Wenn Sie an Golden Girls denken, an Miss Ellie und ähnliche Typen, die auf einmal im Fernsehen, Fernsehserien erschienen, da ist schon ein anderes Altersbild, auch gerade für Frauen, lanciert worden. Also das ist so der Beginn gewesen. Aber in der Tat haben wir natürlich durch die enorme Verlängerung der Lebenserwartung und dadurch, dass die älteren Generationen oft ihre Kinder sehr jung bekommen haben wir das Phänomen, dass wir in einer Familie 3 Generationen im Alter haben. Also eine 60-jährige Frau kann eine 80-jährige Mutter haben und eine 100-jährige Großmutter. Das ist nicht so ungewöhnlich. Und wer ist da alt? Wer definiert die Grenze? Wir kennen ja auch schon diesen Versuch, innerhalb der Altersgruppe eben nach den jungen Alten, nach den Mittelalten und dann den ein bisschen zu den Holzbetagten, das Wort Greise nutzt man gar nicht mehr, aber man hat eigentlich inzwischen immer noch jemand, der über einem ist, von dem man sich abgrenzen kann und insofern hat sich da sehr, sehr viel relativiert. Das hat vor etwa 30 Jahren angefangen.
Und gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Gibt es auch diese 3 Generationen oder würden Sie sagen, das ist auch eine weibliche Geschichte?
Das ist eher eine weibliche Geschichte in dieser Form, weil die Männer in der Regel etwas älter sind, wenn die Kinder kommen. Von daher verdichtet es sich vor allen Dingen in Frauengenerationen. Und die Männer, also wenn der Generationenbezug in der Männerreihe gezeigt wird, sieht man oft eher den jugendlichen Enkel, den mittelalten Mann und den doch noch relativ properen Großvater, die dann was zu vererben haben und ähnliches. Also diese drei.
Die Banken oder die Uhren, eins die von beiden.
Ja, Uhren und Lebensversicherungen. Ja. Damit wird immer mit der Männergeneration geworben. Aber es ist in der Tat eher das ein typisches Frauenphänomen, insbesondere auch durch die historischen Generationen. Also es gibt ja eben bei den Hochbetagten jetzt noch den großen Ausfall der Männer. Und also da gibt es eben dieses Phänomen, auch der jungen Frauen, die im Krieg noch Kinder bekommen haben, möglicherweise Jungkriegerwitwe war, dann hat die Tochter auch jung geheiratet und da haben sie diese 60-Jährigen, 80-Jährigen, 100-Jährigen, die immer noch irgendwo einen Frauenhaushalt bilden. Mhm. Das Interessante ist, dass die 60-Jährigen dann da sind die Abstände jetzt wieder größer. Also das wiederholt sich nicht in den nachfolgenden Generationen.
Okay, kommen wir später nochmal drauf. Mhm. Unser Thema heute von Jugendwahn und Stützstrümpfen. Man kann auch Kompressionsstrümpfe sagen. Wie kann man stilvoll älter werden? Rufen Sie gerne an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Und bevor wir weiter ins Thema einsteigen, hören wir ein paar Passanten, die Thomas Christus in Hannover nach ihren Ansichten zum Älterwerden gefragt hat.
Das hat zwei Seiten. Das Negative, das ist abnehmende Kraft, aber auf der anderen Seite eine viel größere Gelassenheit allem gegenüber.
Alt, auch negativ nicht, man wird ein bisschen langsamer, ne? Früher war es ein bisschen leichter alles, jetzt setze ich mich schon mal öfter hin, ne? Zwischendurch.
Ich sehe das nicht negativ. Ich finde das so, wie es ist, in Ordnung und jeder Mensch wird älter und gut ist.
Eltern sind ja schon mal per se immer alt für einen. Mein Sohn ist 12, für den bin ich uralt. Meine Eltern waren für mich auch immer alt.
Weil die Medizin immer weitergeht, daher werden wir ja auch so alt.
Das ist heute flotter. Es ist nicht mehr das Rentnerbeige angesagt.
Und vor allen Dingen sonntags ist man noch immer mit einem Anzug gegangen und Krawatte. Heute geht man einfach mit Jeans, so wie man alltags geht. Ne? Das hat sich sehr geändert, die Mode. Früher da wurden die Schuhe geputzt und schönen Anzug sonntags. Ja, da hat sich schon ein bisschen geändert.
Also wir können bis ins hohe Alter modisch herumlaufen und können uns sehr schön machen.
Ja, das war die Umfrage von Thomas Christus und es war ganz viel äußere Erscheinung auch dabei. Ne? Also Susanne Meyer, früher war ja beige die prägende Farbe des Alters. Das sieht man eigentlich nur noch bei sehr alten Menschen. Sie schreiben in ihrem Buch so schön, Overdressed gibt es nicht im Alter. Das heißt, so schrill wie möglich oder ist es einfach, ja, an anderer Stelle sagen sie, ich habe mir eine Menge flacher Schuhe gekauft. Ne? Also man stellt sich ein auf eine andere Art aufzutreten, aber muss ja trotzdem nichts vermissen, oder?
Ach, natürlich vermisst man was. Also wer jetzt gerne auf High Heels rumgestökelt ist, der findet es schon ein bisschen bitter, in die Flachschuhperiode einzutreten. Natürlich gibt es heute viele schöne flache Schuhe, mit denen man sich das versüßen kann, dass man auf diesen flachen Schuhen geht, weil das Knie vielleicht ein bisschen weh tut. Aber ich meine nicht unbedingt, dass es völlig durchgeknallt sein muss, aber ich würde sagen, es kann durchgeknallt sein. Es ist irgendwie eigentlich alles erlaubt. Ich habe neulich eine Frauenzeitung gelesen und da wurde natürlich auch über dieses Äußerliche geredet und es gab dann ein Bekenntnis nach dem anderen, dass man sich dem Jugendwahn nicht beugen wolle, dem Schönheitswahn nicht beugen wolle, dem Schlankheitswahn nicht beugen wolle. Und im Hintergrund dachte ich, das ist jetzt wieder dieses Thema der Müslisierung. Das haben wir ja gerade in Deutschland unglaublich stark.
Was meinen Sie damit?
Dass so eine ganze Generation plötzlich verkündet hat, dass das Böse ist irgendwie der Schönheitswahn, geschminkt, rote Lippen. Mich hat das schon immer genervt, mich hat das schon immer an meine Eltern erinnert und an diese Generation, die so mit diesem, eine deutsche Frau schminkt sich nicht, irgendwie aufgetreten sind. Und jetzt heißt es irgendwie, ist ganz natürlich. Also ganz natürlich, auch wenn man so einen Käferkörper hat und irgendwie das alles hängt, ja, nicht zu viel tun und so. Das ist eigentlich ein anderes Diktat und behauptet, dass Natürlichkeit natürlich ist, was es gar nicht ist. Es ist ein politisches Statement, wenn auch überhaupt. Und Sibylle Berg hat mal gesagt, was das Äußerliche angeht, findet sie diese alten Ladies in Südeuropa toll, die irgendwie echt abends auf die Piste auf flanieren gehen und sich schön machen, nicht um dem ganzen Dorf zu gefallen, sondern auch um sich zu gefallen. Aber es ist dieses ganze Äußerliche natürlich Ausdruck einer inneren Haltung. Es kommt natürlich darauf an, wie man dem, was jetzt ist, in diesem etwas eingeschränkten Zustand und dem, was in Bezug auf die Zukunft kommt, entgegentritt. Weil die erste Dame hat es ja gesagt, man fühlt sich vielleicht nicht mehr ganz so stark und man hat die Ahnung, das geht jetzt so weiter. Es geht an einen Punkt, wo man nicht mehr sagen kann, ach, das wird schon, sondern immer mehr Sachen treten auf, da weiß man, nee, das wird jetzt nicht mehr, das musst du jetzt irgendwie aushalten. Und irgendwann ist damit Schluss und das möchte man auch nicht unbedingt, aber es wird kommen. Und ich glaube, das meine ich, dass man mit Stil und Haltung, dass man dieser
und mit Humor, beschränkten, ne?
Und mit
auch.
Humor, genau. Ja. Also wenn das mein Buch lustig ist, hat eine Freundin gesagt, dann ist es immer besonders traurig, weil natürlich die Albernheit auch so eine Art Pfeifen im Wald ist. Wir wissen, da kommt dieses Ende und was mache ich damit? Und hoffentlich, wie eine Freundin von mir sagt, verliere ich möglichst lange nicht die gute Laune.
Wir haben eine Hörermail von Christina Felicitas Utisch, das passt ganz gut. Sie schreibt, ich werde zwar erst 52 Jahre alt dieses Jahr, aber ich habe natürlich auch eine Meinung zu diesem Thema. Am meisten versuche ich beim Älterwerden mir selbst treu zu bleiben, denn ich werde ja nur älter, bleibe aber letztendlich dieselbe, charakterlich. Und sie sagt, ich finde es selbstverständlich nicht schön, dass die Besenreißer, die Orangenhaut, die Krampfadern und so weiter zunehmen, aber da die einzige Alternative, ja, sozusagen, das ist die einzige Alternative zum Älterwerden. Und deswegen freue ich mich grundsätzlich über jeden neuen Tag, der mir geschenkt ist. Ja, Frau Professor Fucken, es heißt ja so schön, das sagt die Hörerin damit ja auch, der Preis fürs lange Leben ist das Altern. Wir hatten noch nie so eine hohe Lebenserwartung wie heute und trotzdem hören wir ja nicht auf, mit dem Alter zu hadern. Ist das einfach nur menschlich oder ist das auch ein Zeichen unserer individualisierten Zeit?
Also es ist natürlich neu, dass man so alt wird und es ist auch neu, dass man doch relativ viel Freiheit hat, das selbst zu gestalten. Also früher hat es doch viel mehr normative Erwartungen gegeben, dass man ab einem bestimmten Alter auch bestimmte Farben nicht mehr trägt oder die Rocklänge einem bestimmten Level dann auch nicht mehr unterschreitet. Und es gibt dieses Diktum, diese Überzeugung, es gibt auch eine späte Freiheit. Es gibt die Freiheit des Alters. Es ist auch das ein historisches Phänomen. Es hat schon, man sprach in der Antike von der Schamlosigkeit des Alters. Also Alter bedeutet auch, kann auch bedeuten zu sagen, ich bestimme mich jetzt in einer bestimmten Weise selbst. Und trotzdem kann ich natürlich auch wahrnehmen, dass bestimmte Dinge, die ich gerne anders hätte, dass die nicht mehr so sind, gerade im Äußeren, dass bestimmte Dinge sind einfach entsprechend auch nicht meinen ästhetischen Ansprüchen. Und trotzdem habe ich inzwischen viel mehr Möglichkeiten, ein bisschen zu kaschieren, drüber zu lachen, etwas anderes zu machen und trotzdem an irgendwelchen Punkten eigentlich auch meinen Stil offensiv zu zeigen. Und das ist relativ neu. Also es hat schon immer Frauen gegeben, die aus der Rolle gefallen sind, wenn Sie an die Großmutter von Katja Mann denken, Hedwig Dohm, die hat schon im 19. Jahrhundert gesagt, höre, alte Frau, was eine andere alte Frau dir sagt, stemme dich an, schwimme gegen den Strom, hör nicht auf die anderen. Also das hat schon, das ist aber auch wirklich so als eine Möglichkeit der Freiheit im Alter unter Akzeptanz auch der Verletzlichkeit. Des Abbaus und des Wenigerwerdens. Also im Grunde denke ich, ist Altern ein sehr ambivalenzträchtiges Geschäft geworden. Man hat aber viele Möglichkeiten, die selbstbestimmten Varianten auch zu leben.
Also überwiegen doch die positiven Erfahrungen oder wie ein Hörer in der Umfrage ja so schön sagt, man ist gelassener und es sind eigentlich wirklich nur die Nickeligkeiten, die gesundheitlichen und irgendwann vielleicht ab dem Alter von 80 oder so dann die schwerwiegenden?
Also ich glaube, mit dem Glück ist es komplizierter, als dass man sagen kann, mit 75 ist man am glücklichsten.
55,
aber ist auch egal, ob man 25, also erstmal hängt es natürlich immer auch von den zeithistorischen Umständen ab. Also wenn man als 55-jährige Syrerin ist man sicherlich im Moment nicht am glücklichsten. Und also das wird schnell vergessen. Es gibt aber in der Tat dieses Phänomen, was man in der Gerontologie, in der Altersforschung so ein bisschen als das Zufriedenheitsparadoxon im Alter nennt. Alle anderen meinen eigentlich, alle Jüngeren, die müssen ja total unzufrieden und eigentlich auch unglücklich sein. Und in Befragungen sind die Älteren eigentlich immer am zufriedensten. Es ist total spannend zu schauen, wie laufen diese Mechanismen.
Wie erklärt man sich denn das? Also ja, ist das ein Unterschied zwischen, wenn ich gefragt werde und wenn ich denke?
Nein, ich habe natürlich immer Vergleichsmöglichkeiten. Und als gute Vergleichsmöglichkeiten eignen sich die anderen. Die haben selber dieses Beispiel gebracht, man trifft jemanden nach längerer Zeit und denkt, meine Güte, ist der alt geworden. Menschen können gut diese sozialen Vergleiche ziehen und haben da eigentlich eben eine Tendenz, auch so ein Stückchen sich positiv dann auch zu bewerten oder auch mit den eigenen Eltern zu vergleichen. Das ist oft so eine Vergleichsperspektive, die ältere Menschen heute sagen, dass sie sagen, wenn ich vergleiche, das bei meinen Eltern war, also da, ich habe alle Freiheit der Welt, ich brauche mich nicht nach irgendwelchen Normen und Konventionen zu richten und da bin ich so viel besser dran. Also das ist eigentlich immer so die Frage, wo setze ich den Anker, und dann kommt man durchaus zu so Schlussfolgerungen. Also wenn Sie an so einen Philosophen Odo Marquardt denken, der so sagt, na, es ist irgendwie so eine solide Schandmaulkompetenz, kann man sich erwerben. Man kann also irgendwo auch gut vom Leder ziehen und
trotzdem glücklich sein.
Ja, man ist illusionsresistent. Also man,
so ein schönes Wort.
Ja, man fällt nicht mehr auf alles rein und kann auch so ein Stückchen pfeifen. Was geht es mich an? Ich sehe es so, also da auch das gehört zur späten Freiheit. Und trotzdem eigentlich, das klappt im Grunde auch nur, wenn man ernsthaft Endlichkeit, wenn man ernsthaft Krankheit, Möglichkeit, das ist nur vielleicht noch ein Tag. Ich habe keine Lebensversicherung. Also wenn das so ein Stückchen auch läuft, einen aber nicht eben in die Dauermelancholie führt oder in das Hadern mit dem Schicksal. Und da gibt es eine erstaunliche Fähigkeit auszuloten, auch in den kleinen Sachen.
Gut,
gerade im Alter.
Unser Thema heute Abend: von Jugendwahn und Stützstrümpfen. Wie kann man stilvoll älter werden? Frau Meier, was sagen Sie zu dem Glücklichsein im Alter?
Also das ist natürlich eine Riesenverheißung. Und darauf hoffen wir alle, auf diesen Freiheitszugewinn. Und ich glaube, ein Stückchen ist da auch was dran. Die Erfinderin des Red Dress, Fürstenberg, hat mal gesagt, wir jetzt, damit meinte sie gleich ganz viele, weil sie so ein großes Ich hat, sie ist über 70, gesagt, man kann ja doch auf wirklich viel zurückgucken. Also man hat sozusagen einen großen Teil seines Lebens hinter sich gebracht und diese Unruhe, schafft man das irgendwie, schafft man seine Berufsausbildung, kriegt man irgendwie einen tollen Partner, kriegt man das mit den Kindern hin, diese ganzen Geschichten, klappt das mit den Raten für die Wohnung oder was auch immer, das ist ja dann irgendwie alles vorbei und das ebbt so ab. Und man hat sozusagen in diesem Sinne natürlich mehr Freiheit und mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Aber ich finde, da ist auch immer eine Gefahr drin. Also wie oft jetzt das Wort ich gefallen ist. Mein Verdacht ist auch immer, da steckt so ein bisschen Roland-Bergerisierung des Alters drin. Also das so.
Da müssen Sie jetzt schon wieder erzählen, wer das ist.
Roland Berger, ja, schon längst von der Bühne verschwunden. Die große Schule der Businessberatung, dass das Ich sich verwirklichen muss und dass das Ich an seine Grenzen gehen muss und dass das Ich jetzt den großen Sprung macht und alles ganz toll machen muss. Tatsache ist natürlich, den meisten Leuten im Alter geht es besser, wenn sie möglichst gute Beziehungen zu anderen haben. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass das auch immer nützlicher wird, gute Beziehungen zu anderen zu haben und dass wir immer mehr eine helfende Hand brauchen, wenn wir älter werden. Dieses, ich erlaube mir jetzt alles und ich kann jetzt alles, Das trifft zu, aber ich finde, man muss es auch mit so einer kleinen Prise Vorsicht irgendwie nehmen. Sonst ist es diese Selbstmaximierung, die einen sozusagen noch an der Bahre einholt, dass man jetzt das Maximale draus machen muss und was diese Gelassenheit zum Beispiel angeht, die dann irgendwie immer groß an der Wand geschrieben ist. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt noch nicht so ganz alt, aber ich fürchte, meine Kinder oder meine Kollegen warten so ein bisschen bis jetzt vergeblich drauf, dass Maya endlich von der großen Gelassenheit eingeholt
wird. Die Altersweisheit, müssen wir gleich mal Frau Professor Fuken fragen. Gibt es die eigentlich oder ist das ein Gerücht?
Ja, es gibt Altersweisheit, aber die kommt nicht automatisch und die hat auch nicht jeder. Die hat auch nicht jeder zu jeder Zeit.
Wo kam das eigentlich her, also dieses Gerücht von der Altersweisheit?
Na, die Altersweisheit kommt eigentlich aus einer sehr ernsthaften Forschung, um sich anzuschauen, wie läuft eigentlich auch sowas wie Wissensentwicklung, kognitive Entwicklung, intellektuelle Entwicklung. Und da wird ja gar bei alten Menschen mal sehr stark darauf geguckt, es ist alles Abbau, weniger Vergesslichkeit und so weiter. Aber es gibt eben parallel dazu einfach auch so etwas wie das Wissen um bestimmte Lebenserfahrungen, die ich bei der Beurteilung neuer Probleme mit heranziehen kann. Also das geht im Grunde auch so in Richtung Relativität von bestimmten Sachverhalten, also nicht nur schwarz oder weiß zu denken, zu wissen, dass man bei bestimmten Dingen vielleicht auch mal ein bisschen abwarten muss und dass sich dann wieder etwas gibt. Also es gibt viele Facetten eigentlich von Weisheit, aber ursprünglich kommt es eigentlich aus dem Versuch auch zu erfassen, wie laufen kognitive Bewältigungsprozesse im Alter ab. Und weil da immer nur negativ geguckt wurde, ist einfach mal geguckt worden, es gibt auch etwas, was man stärker im Alter findet. Warum fragt man manchmal Leute, weil man sich eine bestimmte Expertise verspricht, die irgendwie einen anderen Überblick haben? Das ist aber auch nicht bei allen Themen so und es ist auch nicht bei allen Menschen so. Und es gibt Menschen, die bleiben auch eher in ihrer Haut oder es bilden sich Eigenschaften heraus, die eigentlich eher die unguten Varianten sind, dass aus der Sparsamkeit der Geiz wird und ähnliches. Also man wird im Alter nicht per se irgendwie verträglicher oder
milder,
schöner.
Frau Meier meinte vielleicht.
Aber es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Leuten, die das besser ausloten können.
Mhm. Nicht so mit sich hadern vielleicht.
Und es ist also also es sei denn, es holt einen vieles wieder ein im Alter, gerade wenn so ein Stück die üblichen Strukturen fehlen. Man hat ja auch viel mehr Zeit und da kann natürlich auch Böses hochkommen, Traumata, Belastung und ähnliches. Aber man hat natürlich auch relativ viel Erfahrung, ein Stück bewältigt zu haben, auf Erfahrung zurückgreifen zu können und zu wissen, wie man auch mit sich umgeht, wenn es einem nicht so gut geht. Aber man muss sich einfach klar machen, es gibt unendlich viele Leute im Alter und warum, die werden immer unterschiedlicher. Also es gilt in der Wissenschaft eigentlich das Diktum, nirgends sind die Menschen so unterschiedlich wie im Alter.
Okay.
Und insofern ist es mal schwierig zu sagen, werden alle Leute weise im Alter? Nein, natürlich nicht, aber es gibt schöne Wege in die Weisheit im Alter hinein.
Eine Mail hat uns Hans-Ulrich Schwarznecker geschickt und er sagt, ich finde, das passt ganz gut zu dem, was Frau Meier eben gesagt hat, ich möchte nicht alt werden, sondern lange gesund bleiben. Wahrscheinlich gilt das auch für andere. Und dazu tue ich einiges, bewege mich, lebe gesund. Und das klang ja bei Ihnen eben auch so an. Also diese Illusion, vielleicht ist es eine Illusion, weiß ich nicht. Ich kann ganz viel dafür tun, ne, dass ich nicht alt werde, dass ich auf einem Stand bleibe. Das ist ja auch so ein bisschen das Diktum unserer Zeit. Ich mache noch ganz viel Sport, ich bewege mich ganz viel und so. Frau Meier, würden Sie das auch so sehen? Ja, das ist auch so ein verzweifelter Kampf oder
Ich empfinde es auch ein bisschen als ein Kampf sozusagen. Also früher war immer die Frage, lange war die Frage, ob ich das schaffe, dreimal in der Woche zu joggen. Und es war immer eine Frage, ob ich das irgendwie hinkriege mit den Kindern oder mit dem Hund und dem Beruf. Und ist der Artikel dann fertig? Irgendwie so. Und dann war es irgendwie, dann sind die Kinder aus dem Haus und ist es mehr die Frage, habe ich jetzt Lust zu joggen? Und irgendwann sozusagen verwandelt sich das in etwas, wo man merkt, also wenn ich jetzt nichts tue, dann werde ich irgendwie lahm oder ich werde irgendwie steif. Es gibt dazu ein ganz interessantes Buch von einem Arzt, amerikanischen Arzt Newland, der tatsächlich sagt, dass der Zugewinn, den wir an Lebensjahren bekommen haben, sich eigentlich gar nicht wirklich wundervoll für viele von uns auswirkt, weil ganz viele Leute einen großen Teil dieses Zugewinns krank im Bett sozusagen verbringen. Und das Ideal ist, sich durch Bewegung und so weiter, durch Anregung, durch Freunde, durch was immer man alles machen kann, sozusagen wach und fit und freudig zu halten und dann sozusagen auf einem relativ hohen Plateau durch diese Jahre zu segeln, sie auch genießen zu können, auch was tun zu können, sich als effektiv erfahren zu können und dann, mal ganz einfach gesagt, irgendwie umzufallen. Der hat einen großen Realismus darin, was geht und was nicht geht. Und dieser Realismus, ich meine, Sie haben es am Anfang erzählt, dass die Leute dann irgendwie so sagen, ich sehe ja eigentlich gar nicht so aus. Oder Freunde sagen, wirklich. Also ich glaube, seit ich 40 geworden bin, finden die Leute, dass ich aber wirklich nicht wie 40 aussehen. Als ich 50 aussah, fanden sie echt eher so wie 40. Und so geht es immer weiter. Aber ich meine, was soll es? Irgendwann holen einen die Jahre ein. Und zum Realismus gehört, sich einfach mal anzugucken, wie denn die Lebenserwartung ist. Und sie ist zum Beispiel für mich Anfang der 50er Jahre, keineswegs, wie ich lange so gedacht habe, 83 schaffe ich schon irgendwie, sondern 69. Das ist sozusagen die mittlere Lebenserwartung, liegt in sechs Jahren. Und das
Professor Furken, stimmt das?
Nein, das stimmt nicht.
Ja. Sagen Sie mal was dazu.
nein, das stimmt nicht.
Was ist unsere Lebenserwartung? Vor allen Dingen, wenn man schon mal ein gewisses Alter erreicht hat, ist es doch deutlich höher, oder?
Ja.
Klären Sie uns auf.
Wenn man noch lebt.
Wenn man noch lebt.
Ja, man kann nur eine Lebenserwartung haben, wenn man noch lebt. Wenn man schon tot ist, hat man keine Lebenserwartung mehr.
Dann hat man andere Erwartungen.
Also, Sie spielen möglicherweise darauf an, dass, Sie sind Anfang der 1950er Jahre geboren. Habe ich jetzt gehört?
Ja, das ist richtig.
Da gab es, ob da 69 die Lebensmittel, würde mich jetzt relativ wundern.
Ja,
also
ich glaube, es
ist schon über 70
gewundert.
Gewesen. aber mit jedem Jahr, dass sie älter werden, steigt die Lebenserwartung. Und sie müssen, im Grunde hat es das eigentlich früher, es hat es schon im Mittelalter gegeben, dass die Leute, die die ganzen Klippen der Sterblichkeit überwunden haben, die 50 geworden sind, hatten auch eine ganz gute Chance, auch 70 zu werden. Es sind halt nur so wenig älter als ein Jahr geworden, als drei Jahre, Männer im Krieg, Frauen im Wochenbett und so weiter. Aber wenn Sie jetzt, 63 sind, haben Sie eine...
Gut geschätzt.
Ja, ich glaube, ich habe einfach nachgeguckt. Ich liebe Ihre Kolumnen und da steht das irgendwann.
Wenn man so ein Buch schreibt, dann muss man mal damit rechnen, dass das Alter genannt wird.
Ja, Sie haben das schöne Beispiel, dass Ihre Tochter Sie darauf aufmerksam machen musste, dass Sie eigentlich noch ein Jahr jünger sind.
Ja. Genau, also welche Lebenserwartung hätte denn Frau Meyer jetzt statistisch?
Sie hat eine Lebenserwartung von etwa 22 Jahren, gar nicht, 25 Jahren.
Zusätzlich.
Ich fürchte, das ist eine kleine Täuschung. Das ist das, was dauernd in der Zeitung steht, das ich auch immer ganz verliebt angeguckt habe und habe gedacht, hey, ist noch ganz viel Zeit für dieses und jenes und das schiebe ich auf die hohe Bank. Tatsächlich ist aber, ich meine, es gibt ja vielerlei Ansätze dazu. Ich habe gerade ein frisch veröffentlichtes Buch auch dazu gelesen. Da wird die Zeit zwischen Anfang 60 und Anfang 70 als den Saum des Lebens bezeichnet.
Das ist ein schönes Wort.
Unglaublich nette, charmante Bezeichnung. Ich habe da ein kleines Kostüm, das hat auch so offenliegende Säume, die so ein bisschen fransig sind. Und während man sich in dieser kleinen fransigen Zone befindet, da kommt einem so der ein oder andere Strang schon dazwischen, dann tut dieses weh und jenes zippelt oder so, ist aber meistens noch nicht so schlimm für die meisten. Aber am Ende... dieses Saum vom Leben am Ende dieser Jahre ist ein Drittel der Leute nicht mehr dabei. Und wenn man wirklich hinguckt, dann sieht man natürlich, dass ganz viele von denen, die man kennt, die etwa die ähnliche Altersgruppe sind, tatsächlich auch jetzt sterben. Man kennt sehr viele, die krank sind, die einen Unfall haben, die einen Herzinfarkt kriegen oder was auch immer, die irgendwie mit 5 Stents rumlaufen, weil sie einen Herzinfarkt hatten und gerade noch gerettet worden sind. Es ist, wie ein Freund neulich sagte, ja, es kann sein, dass es noch 20 Jahre geht, es kann aber auch sein, dass es in 2 Jahren zu Ende ist und man braucht wirklich nur, die Süddeutsche Zeitung hat das ja immer so schön zusammengefasst, auf diesen Doppel- und Dreifachseiten am Wochenende diese Todesanzeigen. Und wenn man sie durchsieht, kann man wirklich sehen, dass ein immer wachsender Teil sich in dieser Zone 50er-Jahrgänge jetzt befindet. Ganz viele sterben, im letzten Jahr ist in meiner Gemeinde, da wird an alle Toten gedacht, die waren alle mindestens über 80.
Ja.
Aber ich war auch schon bei Toten Sonntagen und den Gebeten dabei.
So ist das mit der Statistik.
Da gab es einen ziemlich großen Batzen von Leuten, die 41 waren, 52 waren, dann weiß man, es ist ein Unfall oder Krebs. Es nützt nichts, sich darüber hinweg zu täuschen. Und zum Beispiel, ich habe es geschrieben, um es anzugucken, um zu sagen, ich möchte sozusagen mich jetzt nicht für dumm verkaufen, sondern ich möchte im Angesicht dessen, was da ist, vielleicht was Schönes von machen, was Gutes.
So, und jetzt funktioniert unser Telefon. Oh. Herbert Koller aus Kiel, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie gut.
Was ist Ihre Meinung zu dem Thema oder zum stilvollen Altern?
Ich ignoriere das Altern.
Oh, das ist ein gutes Rezept. Geht das denn?
Ich bin Jahrgang 48, ich bin jetzt 67. Ich versuche ganz einfach, dem Altern zu trotzen, indem ich so ein bisschen im Gestern lebe. Ich habe schöne Hobbys, ich bin noch berufstätig. Und
Oh, jetzt höre ich Sie nicht mehr, Herr Kröll. Und jetzt sind Sie weg. Von Jugendwahn und Stützstrümpfen, wie kann man stilvoll älter werden? Ja, Frau Professor Furken, ich möchte unbedingt heute Abend noch ein Thema ansprechen. Sie haben ja ein Forschungsprojekt gemacht. Wir haben ja viel gehört, ja, ältere Frauen, wie die leben, auch 3 Generationen von Frauen sogar. Und der Mann gilt immer noch so ein bisschen als im Alter, ja, sterben früher, sind manchmal auch so ein bisschen, ja, nicht so fit wie die Frauen. Und Sie haben ein Forschungsprojekt gesagt, wo Sie gesagt haben, es gibt jetzt sehr viel mehr allein lebende Männer im Alter, die sehr gut damit zurechtkommen. Können Sie davon ein bisschen was erzählen?
Ja, also das ist kein Forschungsprojekt, was schon irgendwie fertig ist. Das ist ein Forschungsprojekt, was wir planen, weil in der Tat wir festgestellt haben, es ändert sich sehr viel in der Struktur, in der Zusammensetzung der Altersgruppen. Und es galt eigentlich immer die Regel, alleinlebende alte Menschen sind überwiegend Frauen. Das gilt auch immer noch. Das hängt natürlich mit den Witwen aus den Kriegen zusammen, wobei diese Gruppen sterben ja jetzt. Also es gibt immer noch mehr. Und es gab aber praktisch kaum alleinlebende Männer. Und alleinlebende Männer im Alter galten immer als eine hohe Risikogruppe. Wurde festgestellt, die haben wenig gelernt, sich zu kümmern, die machen keine gute Gesundheitsvorsorge und so weiter. Aber das ist jetzt auch weiter nicht so schlimm, so hat man mal gedacht, weil die Männer eh verheiratet sind. Also es gab immer, es war das, also die, also früher war die Frauen ab 60 wuchs der Prozentsatz der Verwitweten enorm. Und 80-90% der Männer im Alter waren verheiratet. Damit hat man lange so argumentiert. Und das ändert sich seit, ich würde mal sagen, so seit 15 Jahren. Es ändert sich ja eh auch der Anteil der alleinlebenden Single-Haushalte. Deutschland ist ein Land der Single-Haushalte. Und das beobachten wir sehr interessiert, dass es eine neue Gruppe gibt, von gerade in den urbanen, den großstädtischen Räumen und Rändern, von Männern, ja, sicherlich oft auch geschieden, während früher, also auch nach langjährigen Ehen zum Teil geschieden, während früher Männer ja doch immer noch wieder unterkrochen, ist das heute einfach nicht mehr so. Und es gibt in Frankfurt, das ist jetzt mir eben sehr nahe, ist die ist in der Altersgruppe der über 65-Jährigen sind 27% Einzelpersonenhaushalte mit Männern. Das ist eine sehr große Gruppe und wir wissen gar nicht, wie leben die? Sind die nur Risiko für Gesellschaft? Doch eben recht schlechte Gesundheitsversorgung, auch Ernährungsgewohnheiten und Ähnliches. Also Risikogruppe meint einfach, muss man da irgendwo auch dann Hilfebedarf, Unterstützungsbedarf organisieren, vereinsamen die oder so. Und da wissen wir ganz wenig drüber. Und möglicherweise sind das einfach auch so Gruppen, die Männer, die einfach auch neu sich engagieren. Also mir fällt jetzt gerade das Buch Gehen gegangen von Jenny Erpenbeck ein. Da ist es kein Geschiedener, sondern ein verwitweter Mann, ne? Der sich
in der Flüchtlingshilfe dann
aufrappelt und ganz gegen seine Gewohnheit und nicht vermittelt über die Frau, was Männer ja lange Zeit mal gelernt haben, dass so soziale Beziehungen über die Frauen vermittelt wurden, in die Gänge kommt und für sich selber auch ganz anders erlebt. Also es sind spannende Phänomene in Bezug auf das Alter, die passieren. Auch, dass Männer, also wir haben weitaus mehr pflegende Männer, die Ehefrauen pflegen, zum Teil auch Eltern pflegen, sie pflegen anders. Also vorher gab es das gar nicht oder fast gar nicht, dass da marschieren neue soziale Gruppen am Horizont auf, die möglicherweise auch Frauen nochmal wieder andere Botschaften über Pflege vermitteln. Großvaterrolle ist eine positive Rollenveränderung für Männer im Alter, die sie genießen können. Also es ändert sich, also ich glaube, Frauen haben früher angefangen, sind natürlich, das Alter trifft Frauen viel früher. Es gilt immer so, das Diktum, die größte Überraschung im Leben eines Mannes, das Alter steht auf einmal vor der Tür mit dem Herzinfarkt oder sonst wie, vorher haben sie es nicht mitgekriegt. Und Frauen haben, da wird immer viel früher schon gemahnt, auch in den Zeitschriften und Kosmetika und Anti-Aging und so weiter. Männer holen jetzt so ein Stückchen auf, auch in Richtung auf, sich Gedanken machen, wie will ich im Alter leben? Das haben sie früher auch nicht nötig gehabt, weil es irgendwo, sie waren verheiratet. Und damit war klar, dass wie sie leben würden. Und jetzt sind sie so ein Stück freigesetzt und es ändert sich was. Und wir forschen.
Ja, das ist ganz spannend. Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir beide festgestellt, dass das Image des älteren Mannes im Film sich ja auch verändert. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt an Papa Ante Portas von Loriot da denken, das ist ja nun wirklich der Volltrottel. Und jetzt De Niro da in diesem Praktikumsfilm, wo ihm langweilig wird zu Hause und er krempelt dann so ein Start-up um. Also die sind ja viel aktiver und lebensfroher und wollen was anpacken im Leben.
Ja, aber eben,
ne?
Auch nicht so, also ich finde das schon sehr wichtig. Frau Meyer hat das ja auch mit diesem Glück und mit der Illusion, sich hinzugeben, es ist alles irgendwie easy und locker. Das stimmt nicht und ich glaube wirklich auch die neuen alten Männer lassen sich anders drauf ein. Aber so zu definieren, was heißt eigentlich, was heißt Mann sein im Alter, was heißt Frau sein im Alter, wie definiere ich Weiblichkeit, wie definiere ich Männlichkeit im Alter? Wird das alles unisex? Geht das weg? Oder muss ich, das ist früher mehr von außen definiert worden, das meine ich auch so, man kann es ein Stück auch selber stärker bestimmen. Also möglicherweise auch, indem man sagt, ich brauche nicht, mehr, dass Bauarbeiter hinter mir herpfeifen. Bin da ein bisschen traurig, wenn keiner mehr pfeift. Aber
heute wird vielleicht auch gar nicht mehr so gepfiffen. Also
ja,
liegt es dann nicht an Ihnen?
Genau, die können gar nicht mehr pfeifen. Aber nein, es kann auch für jemanden sein, will das nicht mehr. Ich will jetzt was anderes nochmal machen, was auch ein Teil war. Trotzdem verliert man ja nicht seine Geschlechtsidentität. Und ist das noch so ein Teil? Was heißt Mann sein, Frau sein? Da schrammt man leicht auch immer so ein bisschen an der Lächerlichkeit vorbei, also zumindest in den Augen der anderen. Also das ist ja auch das, was so schön eben als Versuch doch irgendwo mit Stil auch älter zu werden, was zu einem gehört und was aber was auch ein Stück Individualität ist, was Besonderes. Und mache es aber täglich auch, weil es wird schon auch, Altern ist etwas auch etwas Bedrohliches, es nimmt auch immer was ab. Da muss ich täglich eigentlich wieder auch so ein Stück aufstellen und bewältigen.
Harald Marun aus Hamburg, hallo.
Ja, hallo. Ich
Sie sind ja ein Mann und können zu dem, was eben gesagt wurde, vielleicht sich wiederfinden.
Ich bin jetzt 72 Jahre alt und fühle mich ausgesprochen wohl. Seit fast 10 Jahren bin ich pensioniert. Mein Ziel ist, 140 Jahre zu werden und so lebe ich auch nach Luthers Gedanke, jeden Tag ein Apfelbäumchen pflanzen und wenn morgen die Welt unterging. Also mein Ding ist, ich habe mich um diesen Jugendwahn und irgendwelche Modewahn nie gekümmert. Ich gehe mit kurzer Hose durch die Gegend und auch durch Bergedorf, ich wohne in der Nähe von Bergedorf, gehe ich auch barfuß durch die Gegend. Also mich interessiert das alles nicht. Und ich denke, ich möchte gesund bleiben. Meine Frau ist allerdings in den letzten 2 Jahren sehr erkrankt, an Demenz auch. Und da pflege ich sie, aber ansonsten bin ich ein Mensch, der jeden Tag daran glaubt, dass er uralt werden kann.
Ja, Herr Marun, da sind Sie ja genau das Beispiel für die Männer, die Professor Fulken da auch genannt hat. Jetzt sagen Sie, Ihre Frau ist an Demenz erkrankt. Wie schaffen Sie das, also da trotzdem noch so offen?
Ich bin Rentner, das heißt also 24-Stunden-Job für meine Frau da. Das heißt, ich habe 4-mal Tagespflege, das ist eine große Entlastung. Aber ansonsten bin ich für meine Frau da, wir sind seit 50 Jahren verheiratet. Und ich liebe meine Frau und da bin ich einfach da. Und wenn was ist, ja, lebe ich für sie. Das ist mein Ding.
Tja, ganz herzlichen Dank, das klingt wunderbar. Frau Meier, was sagen Sie zu den neuen alternden Männern? Haben Sie sowas auch wahrgenommen, dass es da sozusagen eine andere Entwicklung gibt?
Ja, ich denke, die zeichnet sich auf jeden Fall ab. Frauen und Männer, das haben wir ja schon vorher gesagt, die altern sicherlich verschieden. Unter anderem auch deshalb, weil wir natürlich in so einem gesellschaftlichen Kosmos leben, wo die Rollen zwischen Männern und Frauen doch auch, muss man auch sagen, immer auch noch ungleich verteilt sind. Das heißt, als Mann, auch wenn ich jetzt vielleicht kein Chef bin, partizipiere ich immer ein bisschen daran, dass wir im Patriarchat wohnen, leben und dass die Macht, das große Geld, die wichtigen Positionen und so weiter letztlich doch irgendwie mit dem Männlichen verbunden werden. Während man als Frau, selbst Frauen, die in tollen Positionen sind, immer noch ein bisschen damit assoziiert sind, dass die Frauen eigentlich nicht so wahnsinnige Positionen haben, vielleicht jemanden heiraten können, der eine tolle Position hat. Aber es ist der viel leichtere Weg sozusagen zu Ansehen und Geld immer noch für Frauen, glaube ich, zu kommen, jemanden zu heiraten. Das wendet sich jetzt natürlich, ja, mit der Quote und so weiter. Es gibt jetzt einzelne Betriebe, die Zeit ist glücklicherweise eine davon, wo Frauen große Chancen haben. Und je mehr Frauen andere Positionen in ihrem Leben haben, färbt, wird auch das auf Frauen insgesamt abfärben. Jetzt ist es so, und ich glaube, deshalb ist es sehr viel schärfer, werden Frauen auch sehr viel schärfer betrachtet, dass der Wert einer Frau sich ungleich mehr als der Wert eines Mannes nach ihrer sexuellen Potenz sozusagen entwickelt. Und deswegen kann das so empfunden werden, dass jede einzelne Falte, jede einzelne Delle, jede kleine Wulst sozusagen die Katastrophe ist, weil das sozusagen die Entwertung ankündigt. Und das ist für Frauen auch oft ganz schwer durch Kenntnis wettzumachen. Also das sieht man ja wie im Fernsehen zum Beispiel, diese wunderbaren Frauen, Moderatoren sozusagen einfach verschwinden, wenn sie ein bestimmtes Alter haben, während der deutsche Experte, der lebt ja mit 70 erst richtig auf. Ja, also Schollertour hat bis, weiß nicht, in die 80 sozusagen, war der große gefragte Experte. Und es gibt Moderatoren, niemand würde sagen, Mann, ist der dick oder so schlechte Haare oder so. Das entwertet einen Mann nicht. Der kann alle möglichen Sachen haben. Der ist immer noch der Mann und ihm wird zugetraut, dass er eine gewisse Weisheit, Klugheit, Belesenheit, Kenntnis und so weiter hat. Das macht einen großen Unterschied aus. Das ist sicher für Männer auch die Verführung, irgendwie nicht so auf sich zu achten, auf das Körperliche zum Beispiel. Also der klassische Mann, glaube ich, der sagt, wenn er den Nachbarn sieht, boah, du Süße, bin ich echt auch so dick wie der? Aber der sozusagen, es betrifft ihn irgendwie nicht so. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das sich ändern wird, in dem Maße, in dem Frauen zum Beispiel, also wenn ich jetzt die junge Generation von Frauen und Männern angucke, die sich die Sorge um ihre Kinder teilen, die beide im Beruf vielleicht zurückgehen, damit sie möglichst viel Zeit mit ihren wunderbaren Kindern verbringen können, die werden natürlich auch vollkommen anders in diese Alterszone reinkommen und werden vielleicht nicht mehr so dramatisch unterschiedlich altern. Und es wird dann vielleicht nicht mehr irgendwann so sein wie Keto von Wabra, die ich in dem Buch zitiere, sagte sie morgens mit Erschrecken in den Spiegel guckt und denkt, wer ist das denn da?
Ja, das ist natürlich Worst Case. Jetzt haben wir eine Mail aus Oslo, finde ich ja toll, Jens ja. Rogge. Und er schreibt, ich fühle mich nicht weise, aber ich nehme mir heraus zu sagen, ich habe die Erfahrung gemacht. Und die Zeit verrinnt schneller, also langsamer gehen. Mann, Frau kommt sowieso an. Also das ist ja ein Plädoyer für Gelassenheit und es so zu nehmen, wie es ist. Professor Furken, was würden Sie denn sagen? Also was Frau Meyer jetzt gesagt hat, es wird sich verändern, weil einfach die Rollenverhältnisse in unserer Gesellschaft sich verändert haben. Wir haben irgendwann die Babyboomer, die in 10, 15 Jahren 60 werden. Glauben Sie, dass die anders altern?
Ja, die werden anders altern. Mhm. Die haben auch vorher schon anders gelebt, eine andere Beziehungskultur erfahren und auch gelebt und ausgehandelt. Also da gibt es dieses klassische Bild eigentlich mit dem Mann als Ernährer, der nach draußen geht und die Frau, die über den sozialen Aufstieg, über die Heirat macht. Also das mag es in Einzelfällen noch geben, gibt es vielleicht auch umgekehrt, aber da hat sich eben einfach viel verändert. Also man weiß zum Beispiel, aus Schweden nimmt man an, dass die deutlich gestiegene Lebenserwartung der Männer damit zusammenhängt. In Schweden hatte ja eine viel striktere Väterpolitik immer, dass einfach jetzt eine Generation schon älter wird, die die Erfahrung gemacht hat der Sorge für Kinder, Familienarbeit übernommen hat und von daher auch gelernt hat, ein Stückchen sorgsamer auch mit sich umzugehen und dass sich das sozusagen auch im Alter auswirkt und andere, also nicht mehr jetzt so rein nach Männernormen und Rollen, Stereotypen zu leben. Also es gab in den 70er, 80er Jahren gab es eigentlich so diese Aussage, die männliche Rolle ist ein Risiko. Männerrolle bedeutet eigentlich irgendwo doch immer mal wieder am Rand zu leben, zu Risikosportarten, nicht auf sich zu achten und Ähnliches. Und das ändert sich auch. Es ist also eine stärkere Wahrnehmung auch dessen, was einem gut tut oder nicht gut tut. Und das insofern geht also zumindest eine bestimmte Gruppe der Mittelschicht, würde ich jetzt auch mal sagen. Also bei uns geht ja die Kluft auch doch ziemlich auseinander. Und zu den großen Verlierern gehören einfach auch gerade junge Männer und bestimmte Junge. Und die werden gar nicht alt. Also die haben wenig Chancen, alt zu werden. Also insofern muss man da schon noch ein bisschen differenzieren. Aber also ich denke, die Frauen haben schon weitaus variantenreicher sich mit Alter auseinandergesetzt. Und sie stehen natürlich, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, auch alte Schauspielerinnen kriegen heute Rollen, aber sie müssen dann natürlich auch was daher machen. Ja, und das ist bei dem alten
an sich herummachen lassen, muss man
ja
eher sagen. Ne?
Oder das, ja, zu sehr auch nicht. Also das ist bei uns eigentlich auch dann nicht gut gelitten.
Jetzt habe ich noch einen Hörer, Michael Schildmann aus Oldenburg. Herr Schildmann.
Ja, guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Ich freue mich, ich bin zwar nicht sehr lang in Ihrer Sendung gewesen, aber...
Gleich dran.
Stützstrümpfe ist nicht mein Thema, sondern für mich war wichtig, dass ich ein Stück meiner Individualität jetzt leben kann oder dass wir beide eigentlich ein Stück unserer Individualität leben können. Mhm. Künstlerisch, malerisch, reisen, Pilgerreisen, manches zusammen, manches eben auch alleine und dadurch auch dem anderen die Möglichkeit geben, noch ein neues Leben zu führen.
Das heißt, Sie sind mit Ihrer Ehefrau und Sie sind in Rente?
Wir sind in Rente, genau. Mhm. Ich bin 67, das heißt, wir sind beide 67 und sind beide noch ziemlich gesund und haben beide die Möglichkeit, eben ein neues Leben anzufangen, wenn man so will. An einem anderen Ort, und damit auch nochmal sich selber neu zu erfinden, beziehungsweise eigentlich die alten Teile, die nicht gelebt sind, zu leben.
Das klingt sehr spannend. Haben Sie sich da länger darauf vorbereitet oder ging das so zack, wunderbar?
Das ging unvorbereitet, leider sage ich einfach mal, weil Berufsunfähigkeit im Spiel war und dann auch eine Krebsoperation und dann das, was dann meistens kommt, dass man sich neu sucht und also ich habe mich neu gefunden und unsere Beziehung ist dabei nicht auseinandergegangen. Das ist das Allerwichtigste. Wir kennen uns, seitdem wir beide 19 sind.
Ach, so wunderbar.
Das ist ja schon ziemlich lange.
Und ja.
Insofern würde ich, obwohl wir beide nicht an einer Stelle wohnen, würde ich das, was der Vorredner sagte, also unbedingt unterschreiben. Wenn, dann wäre ich für meine Frau da. Im Moment bin ich es nicht so, weil ich auch ziemlich ein eigenes Ding mache. Aber das ändert nichts daran, dass wir ein Paar sind. Das haben viele Freunde nicht verstehen können.
Ja.
Aber wir sind eins.
Herr Schildmann, ganz herzlichen Dank für diese Schilderung. Frau Professor Foken, das ist ja eigentlich genau das, was Sie meinen. Nicht? Also, dass man sozusagen das Alter nochmal begreift als neuen Lebensabschnitt.
Ja, mit einer Möglichkeit der Neubestimmung. Also Gesundheit spielt da sicherlich eine Rolle, auch ein Stück finanzielle Mittel helfen auch sehr. Aber es gibt ja auch diese Annahme, dass sich so ein Stückchen auch etwas schließt, dass man Anteile lebt oder Dinge, die man nicht gemacht hat, dann doch nochmal da entweder daran anknüpft oder etwas macht, was in der Rush-Hour des Lebens eben auch nicht gelebt werden konnte. Ne? Und dazu gehört ja manchmal auch, es gibt ja so Ideen, dass Männer dann auch ihre weicheren Anteile, Persönlichkeitsanteile stärker auch zulassen können und Frauen durchaus ihre Stärken und ihre Aggressivität. Also dass sozusagen männliche, weibliche Anteile sich auch nochmal neu verwirklichen können und insofern erleben tatsächlich eine Reihe von Menschen sich selber auch als entwickelt, als sich in Entwicklung befindlich und nicht als alt und festgefahren. Nicht alle, aber die Möglichkeit besteht weitaus mehr als früher und sie wird eben auch genutzt.
Susanne Meyer, Sie sind Redakteurin bei der Zeit und haben das Buch geschrieben, Die Kunst stilvoll älter zu werden. Als Schlusswort, können Sie mit so einem versöhnlichen Blick auf das Altern leben? Oder kommt ja. da noch so ein kleiner Widerspruch?
Nein, ich finde das eigentlich ganz schön. Ich finde, es gibt ja sehr berühmte Frauen, die das sozusagen beispielhaft für uns auch vorleben. Ich sag mal solche Leute wie Vivienne Westwood zum Beispiel, die Punkmode erfunden hat, als wir alle ganz jung waren. Und die sich auch jetzt im Alter nochmal neu erfindet. Zum Beispiel, sie hat sich jetzt, also sie hat immer noch ihre Modefirma, aber sie hat sich dem Kampf fürs Klima verschrieben, während Yoko Ono zum Beispiel jetzt als 80-Jährige gegen Fracking antritt. Und damit könnte ich gut leben, dass jemand nochmal sagt, ich habe hier nochmal eine echte Aufgabe. Es geht jetzt nicht immer nur um mich, sondern auch um das große Ganze, da kümmere ich mich.
Wunderbar. Das starten wir jetzt alle, ob jung oder alt, passt ja für alle. Das war die Redezeit zum Thema von Jugendwahn und Stützstrümpfen. Wie kann man stilvoll älter werden? Und mit dabei war Professor Insa Foken. Sie ist Entwicklungspsychologin und forscht zum Schwerpunkt Alter. Und Susanne Meyer, sie ist Redakteurin bei der Zeit und Autorin von dem Buch Die Kunst, stilvoll älter zu werden. Und jetzt lese ich auch die Unterzeile noch, Erfahrungen aus der Vintage-Zone. Morgen hier an dieser Stelle Logo mit dem Schwerpunktthema auf die Schienen verlagern. Kann Europa seine Bahnsysteme schnell genug modernisieren? Ich sage Tschüss und einen schönen Abend. Mein Name ist Verena Gonsch und die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.